Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Das wünscht Ihnen Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Gast darf ich begrüßen die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin, mit der wir heute verbunden sind, Christa Mewes. Einen schönen guten Morgen nach Uelzen.
Guten Morgen, Frau Engert.
Ich freue mich, dass auch Sie dabei sind. Und auch noch mit 90 Jahren verfügen Sie über eine jugendliche, geistige Mobilität. Das ist wunderbar, und genauso über ein Engagement für die Kinderseele, dass die gesund heranwächst, und auch für die Familien, dass die überleben können. Heute, ja, wo es gar nicht so viele Sprachrohre gibt, wo Kinder gar nicht so oft Gehör finden, umso schöner ist es, dass wir Sie hier haben mit Ihrem Engagement für die Kinder, nämlich zum Thema verhaltensauffällige Kinder fördern, hin zur Lebensfreude bis ins hohe Alter. Und damit das gelingen kann, wollen wir eben auch immer wieder an die Wurzeln gehen und wollen fragen, was da eben auch in eine Schieflage geraten kann. Ja, Sie haben ihn sicher schon mal gesehen, den weltfremden kindischen Tollpatsch, dem es gelingt, jede Alltagssituation in eine Katastrophe zu verwandeln. Er ist stets mit Hemd samt Krawatte, Hose und Sakko bekleidet und tritt von einem Fettnäpfchen ins andere. Die Rede ist von Mr. Bean aus der englischen Comedy-Sendung. Komik und Humor ergeben sich aus Slapstick-Einlagen, basieren aber hauptsächlich auf seiner Mimik, Gestik und seinen abrupt einsetzenden Grimassen, denn er spricht so gut wie nie. Was einen bei Mr. Bean durchaus zum Lachen bringt, ist ansonsten eine durchaus ernstzunehmende psychische Störung, die als sogenannter Tic bezeichnet wird und in der Kindheitsphase entsteht. Es handelt sich meist um unwillkürlich abrupt einsetzende, ja, nicht so zweckgebundene Bewegungen wie zum Beispiel Augenzwinkern, Blinzeln, Grimassieren, Kopfschütteln oder Nicken. Welche Ursachen haben diese Ticks und wie kann man sie beheben, damit sie sich gar nicht erst zu einem großen psychischen Leidensdruck des heranwachsenden Kindes dann entwickeln? Ich freue mich, Frau Mewes, dass Sie heute zu diesem Thema uns etwas sagen. Vielleicht auch noch ganz kurz, Sie haben ja auch den Verein Verantwortung für die Familie, kurz VFA, schon lange gegründet und setzen sich da immer wieder mit neuesten Meldungen, mit Veranstaltungen für die Familie ein, auch mit Informationen. Und Sie haben auch das Elternkolleg Christa Mewes, kurz ECCM, gegründet und bieten da Kurse an, in denen erfahrene Mütter, junge Mütter über richtige, sachkundige Erziehung informieren. Und um so etwas wie erziehe ich richtig, geht es eigentlich auch hier und heute. Sie sagen zwar, Frau Mewes, kurze Frage vorab, dass dieser Tick, diese psychische Störung heute nicht mehr so häufig vorkommt, aber warum erheben wir sie dennoch heute zu einem wichtigen Thema?
Nun, weil der Tick grundsätzlich über die Art, wie Verhaltensstörungen entstehen, die entstehen ja nicht nur bei dieser einen Störung, sondern bei vielen anderen, dass es auch dort bestimmte Weisen gibt, wie die ganzen Sachen sich eingewöhnen, wie die Ursachen sind, wie auch die Notwendigkeiten sind, darauf zu reagieren, wie erschreckend falsch man reagiert, wenn man unwissend ist. Deswegen halte ich es für ungeheuer wichtig, dass wir an dieser Stelle solche Verhaltensweisen ins Bewusstsein bringen und damit auch Hilfen, vor allen Dingen auch für die Eltern, aber auch für die jungen Menschen selbst.
Und unwissend sein, das heißt jetzt überhaupt nicht, dass man in irgendeiner Weise nicht intelligent ist oder keinen gesunden Menschenverstand hat. Nein, das kann eigentlich schon sein, dass wir alle mal so reagieren, weil der Hintergrund fehlt. Ja, egal welchen Bildungsgrad wir mitbringen oder vielleicht auch gerade in dieser heutigen Umwelt, wo wir auch wenig mit Kindern und immer weniger zu tun haben, umso wichtiger ist es dann, sich auch eben den einen und anderen Hintergrund zu verschaffen und eben Kinder in ihrer Entwicklung zu verstehen. Ja, Frau Mewes, dann legen wir los. An dieser Stelle darf ich auch noch darauf hinweisen, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Möglichkeit haben, dann nach dem Vortrag von Frau Christa Mewes sich mit Ihren Fragen hier bei uns direkt in der Sendung zu melden unter der 089-517-008-008. Ich gebe die Nummer dann noch einmal durch. Und jetzt dürfen Sie gespannt sein, was Frau Mewes zu dieser psychischen Störung, dem sogenannten Tick, uns heute mitzuteilen hat.
Ja, meine lieben Zuhörer, der Tick tritt zwar bei Kindern heute seltener auf als früher, kann aber als ein besonders gutes Beispiel dienen, um das Entstehen von Verhaltensstörungen bei Kindern zu begreifen und daraus dann die Möglichkeit zu gewinnen, durch Kenntnis und Vorbeugung den Kindern, aber auch den Erwachsenen zu mehr seelischer Gesundheit zu verhelfen. Zunächst ein Beispiel. Der 10-jährige Junge, der bei mir angemeldet ist, steht auf, als ich das Behandlungszimmer betrete. Er gibt mir mit einer korrekten Verbeugung die Hand, sagt dabei, ich heiße Dennis M. und setzt sich erst wieder, als ich ihn dazu auffordere. Er ist, obgleich das heute mehr oder weniger aus der Mode gekommen ist, zu korrekter Höflichkeit erzogen. Aber nachdem ich ihn aufgefordert habe, mit dem großen Baukasten eine kleine Szene nach seiner eigenen Wahl zu erstellen und er sich mit Eifer dieser Arbeit zugewandt hat, verzerrt sich plötzlich sein Mund zu einer Art schiefmäuligen Gähngeste. Gleichzeitig kneift er die Augen zusammen und schüttelt den Kopf, so als wolle er die sein Gesicht überziehende Grimasse damit beseitigen. Im Nu ist der Spuk wieder verschwunden. Aber das Kind schaut mich mit verschämter Verzweiflung an. Seine Augen sagen, nun ist es heraus. Der ganze elende Makel. Und ich hatte mir doch vorgenommen, dass ich dieser Fremden gegenüber nicht grimassieren werde. Ich habe mir doch alle Mühe gegeben, dieses blöde Zucken zu unterdrücken. Und doch ist es mir passiert. Was soll die nun bloß von mir denken? Sicher hält sie mich nun auch für verrückt. Darin freilich irrt sich mein kleiner neuer Patient. Ein Grimassieren der eben beschriebenen Art mit Appellen an den Willen, mit Auslachen, mit Diffamieren gar oder Kopfschütteln der Verachtung zu beantworten, das ist eine Reaktionsform nur von nicht verstehenden Laien. Dem Sachverständigen ist bekannt, dass das Grimassieren in die Kategorie unwillkürlich auftretender Bewegungserscheinungen eben dem Tick gehört. Es gibt diese Störung in vielfältiger Zahl auch bei Erwachsenen. Meistens dann als ein in Abständen wiederholtes Zusammenkneifen der Augen, seltener als Verziehen und Schnaufen des Mundes, als Krausen oder häufig auch des Schnüffelns der Nase oder auch als Räuspern, als Kopfrucken, zurechtrucken, nach hinten rucken, aber auch als Schulterzucken, als Zucken des rechten Arms. Oft wird der Tick mit epileptischen, hirnorganisch bedingten Leiden verwechselt. Manchmal sogar von Neurologen, nicht selten als sogenannte Chorea minor optimal der Epilepsie, vor allem aber als angeboren fehldiagnostiziert, was höchst bedenkliche Folgen haben kann, nämlich eine unnötig dämpfende Dauermedikamentation. Aber der Tick lässt sich sogar meist auch ohne diese verjagen, solange er noch nicht eingeschliffen ist. Der psychogene Tick entsteht nicht im Erwachsenen- oder im Jugendalter. Er hat sein Zeitfenster in den Kinderjahren. Und zwar in derjenigen Phase, in der das Kind darauf bedacht ist, Selbstbehauptung als Basis zur Lebensbewältigung einzuüben. Die Zeit der 2- bis 5-Jährigkeit hat dafür das Zeitfenster. Dort nimmt die Störung ihren Anfang. Freilich kann sie dann unter Umständen ein lebenslängliches, chronisches Symptom werden, wenn die Störung nicht rechtzeitig diagnostiziert und auf sie entlastend reagiert wird. Gelegentlich verschwindet das Leiden auch ohne Behandlung noch während der Schulzeit von selbst, wenn das Kind von sich aus seelisch kräftiger geworden ist, bevor sich das Symptom zu starrer Gewöhnung verfestigt hat und dann oft lebenslänglich bleibt. Der psychisch bedingte Tick gleich welcher Art, ist eine nicht zum Zuge gekommene Angriffs- und Verteidigungsgebärde. Gewissermaßen das Rudiment einer im Ansatz missglückten Selbstverteidigung, eines nicht vollzogenen Angriffs, zu dem der Mensch spontan und automatisch ansetzt, wenn er sich bedroht fühlt. Der Mundzuckende würde also eigentlich am liebsten die Zähne fletschen und seinem Gegenüber meist auch wütende Worte entgegenschleudern. Der Schulterzuckende würde eigentlich am liebsten zugeschlagen haben. Deshalb tritt er meist in der rechten Schulter und im rechten Arm und nur bei den wenigen Linkshändern in der linken Schulter und im linken Arm auf. Der Schnaufende und Schnüffelnde würde in einem solchen Fall der Bedrängnis vermutlich zischen und als unbeeinflusstes Kind den anderen sogar anspucken. Der sich Räuspernde hätte eher in einer bedrängten Situation wütend geschrien und den Angreifer gebissen. Der mit den Augen Blinzelnde würde eigentlich mit der Drohgebärde geweiteter Augen den Gegner spontan einzuschüchtern versucht haben. Gegenseitige Angriffe der noch rohen Kindernatur sind ja unter Geschwistern sogar in der kleinen Kinderzeit gang und gäbe. Da greift man eben noch ganz direkt an. Da schlägt man direkt zu, da haut man plötzlich das Auto dem anderen auf den Kopf. Genau dieses geschieht hier sehr häufig. Sie haben also diese Reaktionsformen auf ein vermeintliches Angegriffensein haben zunächst also einen sehr natürlichen Sinn, dass nämlich das kleine Menschlein die für sein späteres Leben notwendige Selbstbehauptung und Selbstverteidigung einübt. Deshalb entwickeln meist diejenigen Kinder einen psychogenen Tick, deren Selbstbehauptung in dieser Prägungsphase in einem Übermaß, in einem seiner Seele unbekömmlichen Maß, über längere Zeit hinweg eingegrenzt worden ist. Das kann bei sehr sensiblen Kindern, und das müssen sie schon sein, aber bereits dadurch geschehen, dass tragischerweise besonders bemühte Erziehenden jetzt eingreifen. Eingreifen etwa, um die Geschwister auseinanderzubringen und laut schimpfen zu sagen, hier kommt mir sowas nicht in die Kinderstube. Manchmal geschieht das dann auch sehr viel schärfer, weil berechtigterweise die Erziehenden den Geist der Gewalt in ihrem Kreis nicht dulden wollen. Aber häufig ist es auch nur so, dass ältere Geschwister sich rigoros durchsetzen, nicht nur bei diesem einen Mal, sondern fortgesetzt immerzu. Fast täglich kommt das bei mir in der Praxis an, dass eine Mutter klagt, unser Älterer ist ganz abscheulich zu dem jüngeren Bruder. Er kriegt keine guten Worte und wenn er kann, macht er ihm auch den Garaus. Also greift ihn an, stellt ihm einen Fuß oder dergleichen mehr. Was müssen wir tun? Also die Geschwisterrivalität allein schon kann an dieser Stelle in der Prägungsphase, und das ist die 2- bis 5-Jährigkeit für Selbstbehauptung, hier bei jüngeren Geschwistern zum Beispiel dazu führen, dass ein Kind sich so der bedrängt fühlt, dass es jetzt seine Selbstverteidigung lässt. Bei einer Erziehung, die darauf aus ist, den Willen des Kindes stark einzuschränken, ist darüber die Wahrscheinlichkeit, dass dann das sensible Kind einen Tick entwickelt, wahrscheinlicher als bei einer total laufenden, sogar antiautoritären Erziehungsform. womit ich diese damit keineswegs als die richtige Erziehungsform bezeichnet haben möchte. Die sogenannte antiautoritäre Erziehung lässt im Extremgehandhabt lediglich andere, nicht minder gravierende Störungen, zum Beispiel eine Wohlstandsverwahrlosung, entstehen. Das ist das andere Extrem. Aber eine starke Minderung der Verteidigungsfähigkeit des Kindes, das dann zu einem Tick führen kann, braucht auch keineswegs nur immer durch rigorose, von den Erziehern mit Gewalt erzwingende Gehorsamsforderungen hervorgerufen worden sein. Es kann, wie gesagt, besonders in kinderreichen Familien auf diese Weise ein sehr vitales älteres Kind hier so eifersüchtig sein auf das Nachgeborenen, dass es dann in dieser Weise wie ein rigoroser Diktator auf dieses zu wirken beginnt und dieses in eine übersteigerte Nachgiebigkeit, die seiner Seele nicht bekommt, bringt. Bei unseren vielen Einzelkindern heute kann allerdings auch durch eine fortgesetzt eingreifende Überbehütung und damit durch eine Behinderung der Eigeninitiative des Kindes in dieser kleinen Kindzeit des Selbstständigwerdens, der Entfaltung des Ich entstehen. Dennis Eltern zum Beispiel waren beide berufstätig. Er war als Einzelkind weitgehend von den Großeltern großgezogen worden. Der pensionierte Lehrergroßvater sorgte streng für eine gängelnde Ordnung in seiner Wohnung, für ein gängelndes Ordnung halten und Ordnung machen des Enkels und später für seine übergewissenhafte Erledigung der Schularbeiten. Das war durchgängig. Die Großmutter war in gewissermaßen in dem sehr umgrenzten Wohnraum, wo die Großeltern ihn sehr auch bewahren wollten und vor Spielen draußen deswegen auch bewahren wollten und nicht zuließen. Er war also sehr auf diesen umgrenzten Wohnraum angewiesen. Und die Großmutter war diesem Kind dann immer auf den Fersen mit Umsorgen und einschränkenden Maßnahmen. Der Tick schleifte sich durch das ständige Berufen der Großeltern nun als Grimassieren ein. Und dann begann natürlich jetzt ihr Versuch, das Grimassieren nun wieder auszuschalten. Also das Kind dann fortgesetzt zu berufen, wenn es grimassierte. Aber dadurch verschlimmerte sich das Leiden zusehends. Denn das gehört tragischerweise grundsätzlich zur Chronifizierung solcher Störungen. Werden jetzt die Gedanken des Kindes immer wieder auf das Symptom gelenkt, so beginnt es gehorsam, den Tick unterdrücken zu wollen. Da die Störung aber eine Folge von Unterdrückung seines Lebenstriebes ist, wirkt eine solche Maßnahme wie eine mächtige Verstärkung. Je öfter das Kind sich nun etwa beim Eintritt in die Schule, beim ersten Schultag sagt und gesagt bekommt, um Himmels Willen nun nicht etwa zu grimassieren, umso weniger besteht für das Kind eine Möglichkeit, dem Auftreten des Kind, dem Tick, seinen Willen entgegenzusetzen. Durch die Grundschulzeit hindurch war der kleine Dennis nun auch noch durch das Symptom des Grimassierens bei seinen Mitschülern zu einem gemobbten Außenseiter geworden. Was für ein Schicksal! Denn nun gewinnt ein so in seiner Unbefangenheit gemindertes Kind auch noch die Vorstellung, weniger wert zu sein als die anderen. Ja, es reagiert mit einem chronisch verschlechternden Übersteigerung seines Gewichens, erhält sich für böse. Nachdem die mit Recht besorgten Eltern vom Berater die Ursache der Störung und diese Begründungen erfahren hatten, änderten sie beide ihre berufliche Situation. Die Mutter arbeitete nun nur noch halbtags, sodass sie in der eigenen Wohnung anwesend war, wenn Dennis aus der Schule kam, wodurch Dennis jetzt viel mehr Spielraum in Anspruch nehmen und seinen Willen dann auch mit herbeigeholten Spielgefährten nachentwickeln konnte. Der Vater unterstützte diese Veränderung an den Wochenenden durch mit ihm gemeinsame, altersentsprechende, sehr männliche Abenteuer. Klettern und Fußballschießen und mit Pfeilen hantieren, auf Ziele schießen und dergleichen mehr. Dadurch und unter Inanspruchnahme einer halbjährigen Psychotherapie verflüchtigte sich auch die schwere Tick-Erscheinung bei Dennis. Bei älteren Kindern, die sich ihres Leidens bewusst werden und zur Vermehrung der Tick-Erscheinung gerade dadurch beitragen, dass sie sie krampfhaft zu unterdrücken suchen, kann es förderlich sein, den Kindern den Aussagewert des Ticks dann im Jugendalter, spätestens mit 16, bewusst zu machen. Und den Tick als ein berechtigtes Ventil zu verstehen und das Kind zu einem vermehrten Gebrauch seiner natürlichen, bisher immer wieder unterdrückten Verteidigungsbereitschaft zu ermuntern, auch einmal Nein statt immer nur Ja zu sagen und sich immer den Meinungen der anderen anzupassen, den eigenen Willen auch tapfer zu bekunden, was er gewissermaßen vergessen hatte. Auch Verhaltenstherapie bewährt sich dann bei Jugendlichen. Zum Schnaufen, Blinzeln, Zucken aufgefordert, um die Wette mit dem Therapeuten gezuckt und geschnaubt, kann das Symptom nicht selten unter humorvollem Lächeln und gemeinsamem Lachen hinterher auf Wiedersehen zum Verschwinden gebracht werden. Nicht nur, weil es durch ein Rezeptchen kuriert wurde, sondern weil das Kind die Berechtigung zur Äußerung seines Eigenwillens erfährt und damit die zu weit gehende existenzgefährdende Einschränkung des Selbstbehauptungswillens aufgehoben wird. Der Tick entsteht also durch die eingebahnte Unfähigkeit, sich durchzusetzen. Führt damit statt zu einer eigentlich beabsichtigten, ja spontan von ihm gewollten, gesollten Verteidigung seines Naturrechts zu einer zu weit gehenden Bemühung um Zurückhaltung, die durch tragische Umstände im Kindesalter nun sich so eingebahnt hat. Manchmal, aber nur selten, ist in der nahen Umwelt des Kindes ein es dann gängelnder, manchmal sogar ein ihm echt feindlicher Mensch vorhanden. Zum Beispiel, wie ich es einmal erlebte, der Stiefvater in einer Patchwork-Familie, der dieses Kind als ein Kuckucksvögelchen empfand, der das fremde Kind ablehnte, weil es schulisch erfolgreicher war als der eigene gleichaltrige Sohn. Es ist meist eher unangemessener erzieherischer Übereifer beim Umgang mit dem Kind, der zu einem Übermaß an Frustrationen dieser Art in den ersten Lebensjahren führt. Allerdings auch Nestverlust während dieser Zeit und ersetzt durch drillähnliche Fremdbetreuung, wie sie in manchen Pflegefamilien auch heute noch üblich ist, schlimmerweise. Oder eine mit Strafen erzwungene Dressur zum Gehorsam in altkonservativen Internaten zum Beispiel. Und doch dann durch eine zwar gut gemeinte, aber übertriebene, dadurch unbekömmliche Bemühung um gutes Benehmen des Jugendlichen. Dadurch kann in dem Kind existenzielle Angst erzeugt werden. Und die führt automatisch und grundsätzlich ja zu aggressiven Abwehrnotwendigkeiten in der Gefühlswelt im Empfinden des Kindes. Aber die werden auf diese Weise unterdrückt. Und ab dem Jugendalter entstehen dann auch, wenn das Kind nun auch ja durch die Ausschüttung des Testosterons wieder kräftiger geworden wird, geschehen dann auch plötzlich Durchbrüche, dass die unterdrückte Abwehrmöglichkeit plötzlich vulkanartig, ja nun als Jähzorn durchbrechende Dekompensation hervortritt. Plötzlich ist dieses artige Kind plötzlich wie ein wütender, ein Wüterich im Gange und wirft alles um, wirft alle möglichen Gegenstände den anderen an den Kopf, schreit und tobt und tobt und tobt. Wie erschreckt das die Umwelt? Ach, ach, wie viele Männer der früheren Generationen erwarben zum Beispiel durch die damals gängige Prügelerziehung für kleine junge Männer eine solche Hemmung ihrer natürlichen Selbstbehauptung, sodass diese dann in einer Machtstellung ihres Erwachsenenalters womöglich dann als nicht steuerbare Wutanfälle durchbrachen. Das ist etwas, was Alice Schwarzer mit Recht bemängelte. Aber was auch die in dieser Weise ihren Wutanfällen ausgelieferten Männer als eine böse Fremdheit, ein sich nicht zugehören zu ihrem Charakter empfinden und regelmäßig mit schweren, aber meist verdrängten Schuldgefühlen beantworten. Dass der Tick und seine Folgeerscheinungen im männlichen Geschlecht so viel häufiger ist, hat also ihre Ursache darin, dass testosteronbedingt im männlichen Geschlecht eine stärkere Verteidigungsbereitschaft angelegt ist und infolgedessen häufiger bei Jungen ein Auftreten solcher Störungen vorhanden ist und weil sie eben auch in der Prägungsphase auf Selbstbehauptung dann häufig mehr mit Gewalt von der Bekundungen des eigenen Willens und des Trotzes abgehalten werden, mehr als die Mädchen. Deswegen tritt der Tick sehr viel häufiger im männlichen Geschlecht auf. Das heißt nicht ausschließlich, es gibt auch Frauen, die unter einer Tickstörung leiden. Zusammenfassend lässt sich feststellen, hat das Kind in der ihm bedrohlich scheinenden Situation keine Möglichkeit, sich zu wehren, sich zu artikulieren, so antwortet die Natur in ihm mit psychosomatischen Symptomen der beschriebenen Art. Er hat dann keine Verfügungsmöglichkeit über seinen Willen. Manche verschwinden wie von selbst, wenn es dem Kind besser gelingt, seinen Platz an der Sonne, seinen Platz in diesem Leben zu behaupten. Aber es gibt sogar eine Wiederbelebung der Symptome, wenn sich später lebenseinschränkende Überforderungen und Feindseligkeiten im Umfeld ergeben, eben als Mobbing. Oder wenn er an eine herrschsüchtige Frau gerät, zum Beispiel in der Ehe. Das ist heute auch gar nicht einmal so selten. Dann belebt sich der Tick, den er in der frühen Kindheit erworben hat, neu. Das ist von besonderer Tragik, weil Kinder, die einen Tick entwickeln, meist Eltern haben, die um die Erziehung ihrer Sprösslinge mit Einsatzbereitschaft und Verantwortungsgefühl bemüht sind. Gerade für diese Eltern ist das Auftreten der unwillkürlichen Zuckungen besonders irritierend. Sie sind auf Perfektion aus und ihr Kind ist in einer Hinsicht ganz wenig perfekt. Da sie selbst ihr Leben durch Disziplinierung bewältigen, raten sie, wie gesagt, dem grimassierenden Kind die Schwierigkeiten durch vermehrte Willensanstrengung zu beheben. Aber gerade diese Aufforderung wirkt verstärkend, erregt den Unwillen der Erziehenden noch mehr und führt zu mehr Beachtung des Leidens bei allen Beteiligten, wodurch die Chronifizierung in bedenklichen Teufelskreisen in Gang gesetzt wird. Die Fratze des Kindes signalisiert die zu weitgehende Abweichung von seinen mentalen Lebensnotwendigkeiten. Die misshandelte Natur des Kindes setzt sich gegen den Willen aller Beteiligten durch und sollte deshalb als Mahnung zur Änderung des einengenden, zu strengen Erziehungsstil gewertet werden und durchschaut werden. Begreifen die meist durchaus mit viel Verantwortungsbewusstsein erziehenden Eltern erst einmal diesen Zusammenhang? Verstehen Sie erst einmal, dass das Kind sogar sein kleines Ego erst einmal entwickeln muss? Dass die Natur, das heißt, die Natur hat Gott gemacht, in dem Kind dieses von der Natur her so angelegt ist, dass es nun einer unbekömmlichen Unterdrückung der Natur in ihm selbst erfährt, dann lässt sich vor allen Dingen in dem Augenblick, wo diese Fehlerziehung einsetzt, rasch helfen. Oft zusätzlich auch mit viel sportlicher Betätigung. Jetzt auf die Zäune, nun auf die Bäume. Für diese kleinen Kinder, die jetzt ihre Muskulatur entwickeln wollen. Grundsätzlich gilt bei Störungen, die durch eine zu weitgehende Drosselung der Selbstbehauptung und damit der Unfähigkeit zur Selbstverteidigung entstanden ist, je mehr das Kind erlebt, dass es stark ist, dass es nicht nur verbal, sondern auf Kraft seiner Muskeln in der Lage ist, sich zu behaupten, umso weniger sind Durchbrüche durch die Gehemmtheit, wie sie die Tickerscheinungen darstellen, noch existenziell für den kleinen Menschen notwendig. Der Weg in die Ausgeglichenheit kann durch Einsicht und Einübung erfolgreich eingeschlagen werden. Die Häufigkeit von Tickerscheinungen hat sich glücklicherweise in den vergangenen 50 Jahren sehr verringert. Das ist verstehbar, wenn man die Ursachen versteht. Das ist eine der wenigen konstruktiven Folgen eines seit 40 Jahren allgemein veränderten Erziehungsstils, nun seit 1968, wie wir uns zu allem und jedem befreit haben. Dieser, ja, häufig viel zu weitgehende Befreiungsstil machte aber einer übertriebenen, autoritären Erziehung den Garaus. Das ist erfreulich, wenn sich nun auch leider zeigt, dass das Pendel nun zum übertreibenden Gegenteil ausgeschlagen ist. Eine Laissez-faire-Erziehung ohne jede Einwirkung der Erziehenden bringt es Rechtsstörungen hervor. Allerdings von sehr anderen, nicht minder gefährlicher Art. Davon wird in einer der weiteren Sendungen in dieser Reihe die Rede sein. Für heute war es mir wichtig, diese in der Allgemeinheit und oft auch in der Fachwelt unbekannte Ursache der Tickerscheinungen so ins Bewusstsein zu bringen, dass nach Möglichkeit durch unsere Sendung das eine oder das andere Kind eine solche quälende und sein Leben stark beeinträchtigende Minderung nicht erleiden muss.
Ja, erstmal danke ich Ihnen für Ihre Ausführungen zu diesem Phänomen, diesem psychogenen Tick, der, wie Sie sagen, ja auch oft fehldiagnostiziert wird. Genau, wir werden uns gleich noch einmal den Ursachen zuwenden und auch der Frage natürlich, wie man das in den Griff kriegen kann. Das haben Sie geschildert. Das geht eigentlich ja ganz gut, wenn man denn die Zusammenhänge versteht. Sie erreichen uns jetzt unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann bitte wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Nach der Musik geht es hier gleich weiter. Verhaltensauffällige Kinder fördern bis hin zur Lebensfreude, bis hin ins hohe Alter. Das ist das Thema heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Enger. Zu Gast ist die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Bestseller-Autorin Christa Mewes aus Uelzen. Sie haben uns gerade vieles gesagt und dargestellt, nämlich wie dieser psychogene Tick entsteht, also etwas, was abrupt auftritt, etwa Augenzwinkern, Blinzeln, Grimassieren oder Ähnliches, und dass das auch oft in der Fachwelt fehldiagnostiziert wird, verwechselt wird mit epileptischen hirnorganischen Leiden oder einfach als Folge bakterieller Infekte oder genetische Ursachen dargestellt wird. Ja. Aber nein, Sie sagen ganz interessant, es geht ja hier wirklich um ein Rudiment eines missglückten Angriffs, wenn Kinder in der Kindheitsphase zwischen 2 und 5 Jahren ihren ganz wichtigen Selbstbehauptungstrieb nicht entwickeln können, weil die Erziehung einfach über längere Zeit die Selbstbehauptung eingeengt und eingegrenzt wurde, der Wille des Kindes einfach zu stark eingeschränkt wurde und eben diese Willenseinschränkung des Kindes äußert sich dann so. Oder Sie sagen aber auch, es kann durch eine fortgesetzt eingreifende Überbehütung auch stattfinden, wie in dem Beispiel, das Sie genannt hatten. Die Großmutter ist dem Jungen ständig auf den Fersen, kontrolliert ihn, hält ihn zu übertriebener Erledigung der Hausaufgaben an oder auch Höflichkeitsformen, so dass das existenzielle Ängste im Kind auslöst. Ja, Frau Mieges, es haben sich natürlich schon Hörer gemeldet, die wollen wir jetzt auch gleich zu Wort kommen lassen. Als erste Frage Herr Schenk aus Köln. Ich darf Sie begrüßen.
Schönen guten Morgen, Frau Engert und Frau Mieges. Ich bin immer wieder begeistert, wenn Frau Mieges ihre Vorträge hält. Und ich bin auch Sozialpädagoge und habe im Kinderheim gearbeitet. Ich wollte fragen, ob, wie Sie schon angedeutet haben, Frau Mieges, vor 30 Jahren war ich im Kinderheim, dass also die Erscheinungsformen sich geändert haben. Ja. Und da wollte ich fragen, in welchem Maße und welche Extreme da jetzt im Gegenteil sind.
Ja, ich habe es ja nur angedeutet. Im Grunde kann man sagen, hier ist ja auch 68 leider unter ideologischer Devise, die dann einfach falsch war, und vor allen Dingen unter atheistischer Devise, die Gott einfach abschaffte, ja nun eben ein Befreiungsschlag erfolgt. Nicht? Das sagten sie ja, Freiheit für alles und jedes. Nicht auch zum Beispiel also scheußliche Worte in den Mund zu nehmen für die Kinder oder gleich mehr, die ihnen früher verboten wurde. Und dieses Wort mit SCH, das wurde in den Kindern, und heute mussten sie dann nun alle lernen, wie man dieses Wort mit SCH ausspricht. Ich will es nun auch nicht in den Mund nehmen. Nicht? Und so weiter und so fort. Es war also ein riesiger Befreiungsschlag und damit aber gleichzeitig eine viel zu weitgehende Befreiung, denn es ist eben so, dass wir als Menschen zur Freiheit berufen sind, zur Freiheit des Willens auch, aber dass wir in die Natur eingebettet sind, nicht? Und dass die Natur größer ist als unser Wille zum Beispiel. Und das haben die 68er nicht bedacht, sondern sie haben nun einfach zu allem befreit, und so viel Freiheit hat der Mensch nicht. Er kann wuchern wie Unkraut.
Genau, Frau Mieges, wo wuchert denn der Mensch? Vielleicht ganz kurz nur die Störungen, die sich aus dieser Laissez-faire-Erziehung ergeben, nur ansprechen. Es wird eine eigene Sendung darüber ja geben, aber dass der Herr Schenk einfach eine kurze Antwort bekommt.
Ja, nicht die Verwahrlosung. Nicht, sie lassen ihre Haare wachsen, nicht wie Heinrich Hoffmann schon geschrieben hat, nicht kämmen ließ er nicht sein Haar, nicht, und er lässt es nicht schneiden und er auf die Fingernägel nicht. Nicht, also er lässt alles laufen, weil er dann demnach geht, was für ihn bequem ist. Nicht, und lässt auch die Arbeitsplätze laufen, lässt auch die Pünktlichkeit laufen. Das war deswegen voraussehbar. Deswegen bin ich 69 auf die Straße gegangen. Das heißt, habe angefangen zu schreiben, wo ich auch noch schreiben konnte, und habe ihnen gesagt, pass auf, das geht zu weit. Es geht einfach zu weit. Der Mensch hat Freiheit, aber er hat seine Begrenzung. Und die Begrenzung liegt in der Schöpfungsordnung. Er muss an dieser Stelle, das ist der Apfel des Paradieses, er muss da an der Longe Gottes sein.
Und die Kinder werden ja auch unglücklich,
wenn er
wie Sie
diese
sagen,
Grenzen, ne? Seine Grenzen, die auch ihn maß halten lässt, dann nicht bewacht, und nicht bewahrt, nicht in dein Bewusstsein nimmt, dann verwahrlost er eben. Dann wuchert die Natur in ihm wie das Unkraut hier, nicht, wenn kein anständiger Pförtner oder Gärtner da ist, Förster oder Gärtner da ist.
Ja? Und das Kind wehrt sich aber eigentlich auch, es sucht ja direkt die Grenzen und es ist eigentlich auch dann in seinem auffälligen, aggressiven Verhalten ja dann auch ganz unglücklich, wie Sie ja auch sagen. Herr Schenk, soweit. Ihnen vielen Dank. Einen Gruß nach Köln.
Mal zur Grenze was sagen, Frau Engert. Jedes Tier, jeder Mensch hat ja seine Grenze. Der Fisch im Wasser hat Lebensraum und jeder Mensch hat Lebensraum. Und die Lebensräume, die muss man in der Entwicklung ertasten, jeder Mensch. Und von daher, wie Frau Mebes richtig alles sagt, muss man sich hineinfühlen. Und die Ideologien finde ich also ganz, ganz schlecht, wie jetzt auch die Gender-Ideologie oder damals die Ideologie. Man muss eben auf den Naturlebensraum achten.
Ja, das ist wohl wahr. Vielen Dank.
Vor allen Dingen, weil diese Leute nachdenken und sich irgendwas ausdenken, statt sich an der Wirklichkeit, die Sie eben so wunderbar angesprochen haben, zu orientieren.
Tja, sich an der Wirklichkeit
orientieren. Das ist eine Überheblichkeit ohnegleichen.
Ja, das ist ein Stichwort. Mensch, sich an der Wirklichkeit orientieren. Ja, das, wenn wir uns das auf die Fahnen schreiben, dann wäre schon viel geholfen. Ja. Vielen Dank, Herr Schenk. Und weiter geht's nach München. Dort hat sich Frau Turba gemeldet. Ich grüße Sie.
Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen. Diese Sendungen sind immer für mich, also wirklich, wenn es für mich darauf ankommt, bin ich bei jeder Sendung dabei. Und zwar schon sehr, sehr lange. Erinnere ich mich zurück an ich bin jetzt 87, wo ich als junge Lehrerin in Feldkirchen war, habe ich einmal beobachtet, dass ein Kind umringt von einigen anderen Buben so grimassiert hat. Ja. Und ich bin sofort drauf los. Ich habe in jeder Pause auch bedacht drauf, dass da nie irgendwie Kinder gemobbt worden sind.
Ja.
Und habe sofort eingegriffen.
Wie schön. Ja, wie richtig, dass Sie das sagen. Und wenn ich dann diese armen, grimassierenden Kinder hier vorgeführt kriege und und sie mir jetzt, das Kind mir erzählt, wie schrecklich es in der Schule ist, dann bitte ich auch die Eltern, doch ein bewusstmachendes Gespräch mit dem Lehrer zu führen. Wenn der Lehrer den Kindern erklärt, dass es ein Kind ist, wie wir alle, wir sind doch an sich auf Toleranz und Solidarität jetzt hier erzogen worden und das ist ja auch ganz richtig, dann müssen das aber die Kinder durch den Lehrer erfahren, dass dieses Kind nicht etwas ist, das man ausstoßen kann, wie eine Tierherde den Menschen, der nicht richtig lebensfähig ist. Und das steht ja dahinter. Das Mobben ist eine tierische Angelegenheit. Ist das Tier in uns, ist die Natur wieder in uns, und zwar die als Masse auftritt, die als Kollektiv, als Tiergruppe auftritt und das nicht lebensfähige Wesen aus der Gruppe ausscheidet, um selbst zu überleben, weil das Lebensunwerte nicht geduldet wird. Das ist das große Naturgesetz, schreckliches Naturgesetz, und das ist auch in uns und das muss bewältigt werden, sonst passiert das, was gestern eben gegen Dachau gesagt wurde, dass normale Väter plötzlich so etwas tun. Wie tun normale Väter so etwas? Nicht, weil sie an dieser Stelle durch einen Dämon dazu gebracht worden, sich wie ein kollektives Wesen ohne eigenen Verstand zu benehmen und den eigenen Verstand auszuschalten, weil es nur ein mobbendes Wesen ist. Ja? Und das müssen wir neu lernen. Das kommt auch in diesen ganzen, selten einmal zum Ausdruck, gestern einmal in dieser großen Rede eines Juden bei diesen Erinnerungsfesten.
Ja, danke, Frau Turba. Alles Gute nach München. Auf Wiederhören. Eine Frage kann ich weiter an Sie vermitteln, Frau Mewes. Eine Hörerin möchte wissen, ob das sogenannte Ritzen auch zu diesem Phänomen der Tickstörung gehört.
Aber ja, nicht gerade zu Tickstörungen, aber auf jeden Fall nicht. Sie haben sehr recht. Alle diese Störungen stehen unter einem Gesetz. Die Natur Natur im Kind wehrt sich gegen seinen Willen dafür, dass dieser Natur, die Natur im Kind zu ihrem natürlichen Recht kommt. Wenn die Natur, die eingegrenzte, in die Schöpfungsordnung eingegrenzte Natur im Menschen nicht zu ihrem Recht kommt, dann geschieht gegen den Willen alles dieses. Und das ist auch in der Theologie leider Gottes total unbekannt. Und es wäre furchtbar dringend, dass diese Dinge endlich einmal ins Bewusstsein gerieten. Dass auch über das Naturrecht, nicht, das vor allen Dingen Herr Professor Waldstein so wundervoll in seinen Werken wieder zum Ausdruck gebracht hat und unser Benedikt übrigens auch, nicht? Aber man hat ihn immer noch nicht verstanden damit, obgleich er im Parlament gesagt hat, beachtet doch die Natur in euch selbst. Damit hat er dieses alles gemeint, denn er hat es im Bewusstsein. Mhm. Aber es ist im Allgemeinen überhaupt nicht im Bewusstsein der Menschen, auch der Besten nicht. Mhm. Das ist das Schlimme. Und deswegen machen wir diese Sendung.
Die Natur, wie Sie auch wirklich immer wieder sagen, eben dass auch das Kind hier verstanden wird, dass der Tick eben ein berechtigtes Ventil ist, was sich eben dann äußert, weil die Natur hier ja gewisserweise misshandelt oder vergewaltigt wird,
genau,
dieser Selbstbehauptungstrieb.
Genau, und die vergewaltigte Natur, die in sich blind ist, nicht rächt sich dann blind.
Hm. Ja. Da möchte ich auch gerne noch, weil es ja hieß, das ist heute jetzt ja nicht mehr so das Thema, ist aber vielleicht doch das Thema, wie Sie sagten, beim Thema der Überbehütung oder bei dem Phänomen der vielen Einzelkinder. Aber vorab hat sich noch Frau Peterkin aus dem Raum Landsberg gemeldet. Ich begrüße Sie. Hier auf Sendung. Hallo, hören Sie uns? Nein, vielleicht hat sie gerade schon aufgelegt und kommt vielleicht gleich nochmal wieder dran. Dann vor allem eben diese Frage noch einmal, Frau Mewes. Wie äußert sich das Phänomen dann vielleicht auch leicht verschoben, wenn es aus einer Überbehütung herauskommt? Also wenn Eltern nur ein Kind haben und ihre ganze Fürsorge in dieses eine Kind stecken, aber in der Hinsicht schon, dass sie das Kind einengen, kontrollieren, dem Kind eigentlich nicht auch den in dieser Selbstbehauptungsphase das nicht zugestehen.
Ja.
Und Sie sagen ja, im Jugendalter kann das als plötzlicher Jähzorn dann auch mal durchbrechen.
Ja. Ja, nicht, wenn das Kind dann erstarkt ist. Nicht, solange es nicht erstarkt ist, duckt es sich. Nicht, aber, und das muss man immer wieder sehen, es ist genau wie bei den physikalischen Gesetzen. Es ist genau wie bei den geotektonischen Gesetzen. Nicht? Also da, wo zu viel Druck wird, es geschieht Durchbruch. Nicht auch in den Vulkanausbrüchen. Das sind ja gewissermaßen männliche Vulkanausbrüche, die da erfolgen. Und vor allen Dingen auch die armen Männer, nicht die, die sich dann natürlich berechtigterweise als böse empfinden, die dann, wenn sie nun anfangen, auf ihre Frau loszugehen, natürlich dann heute sofort rausgeworfen worden. Sie können das Häusle selbst gebaut haben mit eigenen Überstunden und er weiß was, sie werden rausgeworfen, berechtigterweise, wenn sie hier die Personen bedrohen. Hm. Da geht die Frau nicht. Das sind nicht alles diese tragischen Geschichten heute. Nicht, also das, es ist eben wirklich eine ganz tragische Geschichte, auch besonders für diese Männer, die dann gehäuft Schuldgefühle bekommen. Sie sagen mit Wilhelm Busch, und das ist dann gar nicht spaßig, ich will es nun auch ganz und ganz und ganz gewiss nicht wieder tun. Und damit ist die Sache nicht nur nicht gelöst, sondern die Aggression, die jetzt durch besondere Unterwürfigkeit beantwortet wird, verstärkt jetzt das Symptom, statt es zu mindern. Nicht deswegen ist an dieser Weise die so notwendige Beichte leider Gottes auch nicht in der Lage, das fürchterliche Problem, das in diesen armen Tätern dann steckt, auch nur andeutungsweise zu lösen.
Das ist, wir haben noch zwei Hörer, die warten, aber ganz kurz werden wir gerade das besprechen. Wenn das im Jugendalter auftritt, eben als Folge auch der Überbehütung, wie kann das dann abgestellt werden, wenn die Eltern kein Einsehen vielleicht haben?
Ja, ich habe das eben nicht richtig beantwortet, Frau Engert, aber ich will es jetzt genau beantworten. Also die Überbehütung entsteht ja dadurch, dass dieses Einzelkind ja so sehr der Lebensinhalt einer solchen Mutter ist. Ja, ihr Besitz ist, das ganz, ganz besonders gehütet werden muss. Und dann machen solche Mütter, die es ja auch nicht mehr häufig gibt in unserer Zeit, aber eben bei gelegentlichen Einzelkindern immer doch, dann macht sie den Fehler, dass sie die Initiative des Kindes einschränkt. Mach dies so und mach dies so und jetzt mach dies und jetzt machen wir gemeinsam dies und jetzt machen wir das so und jetzt so. Also es ist ein Dauerbeschuss von Initiativen der Mutter und das Kind hat darüber gar keine Initiative mehr. Dann geschieht sowas. Nicht? Also, und das heißt ja, in dieser Phase der 2- bis 5-Jährigkeit sagt unser Gott, niemand, nicht der Teufel, sondern unser Gott, Kind, du musst jetzt deine Lebensfähigkeit hier entwickeln. Dazu brauchst du als Mann, ich habe dich als Mann geschaffen, ein ganzes Stück körperliche Kraft, seelische Kraft. Du musst stark sein. Du sollst später der sein, der hier der Behütende, der Beschützende, der die Dinge vorantreibende, der Führende sein. Du sollst dieser sein. Das bereite ich in dieser Kindheit dadurch vor, dass du so viel wie möglich Eigeninitiative bekommst. Du hast dein kleines Ego, du hast deinen kleinen Trotz. Du willst das nicht einfach immer alles so machen wie Mama. Nur noch anlächeln, weil man schönes, herrliches Essen kriegt. Nein, 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 nein. Die Phase ist jetzt vorbei. Das Kind macht sich los von seiner Mutter, wie Jesus sich von seiner Mutter hat loslösen müssen. Deswegen steht das uns ausdrücklich sogar im Evangelium. Nicht, das ist also nicht etwa vom Teufel, sondern wird uns sogar in Jesus Christus ganz direkt vorgemacht.
Ja, nicht? Danke, Frau Mewes. Ja, Frau Peter Kien hat sich jetzt doch nochmal gemeldet und ich darf Sie jetzt hier auch nochmal zu Wort bitten.
Ja, ich bin jetzt drauf.
Ja, genau.
Gut, ich hatte zwei Fragen. Die eine ist die, also ich habe mich sehr schmerzhaft wiedererkannt bei dem Vortrag. Meine Tochter selber hat sehr viele Ticks entwickelt gehabt, also auch gerade in dem Alter. Ich war da bei der Erziehungsberatungsstelle und ich habe mir immer mehr Gedanken gemacht bei ihr und sie hat mich dann auch dann gesagt, wenn ich solche Gedanken habe, dann kann ich auch zum Neurologen gehen. Damals hat mir meine Schwester geraten, ich sollte allen Zucker weglassen. Es war wirklich phänomenal, weil um die Weihnachtszeit wurden die Ticks so schlimm. Ihr Gesicht hat sich ständig verzogen, ihre Hände aufgerissen, ihr Kopf hat sie immer nach hinten geschmissen. Und ich habe dann den ganzen Zucker habe ich dann weggelassen in jeglicher Form und innerhalb von einer Woche, und man muss sich vorstellen, das war ein halbes Jahr extrem und wurde immer schlimmer, bis hin zu jeder Minute, gerade am Abend dann, innerhalb von einer Woche sind die ganzen Ticks verschwunden gewesen. Also habe ich das, damals habe ich herausgelernt, dass es anscheinend der Zucker meine Tochter sehr beeinflusst. Jetzt ist es leider so gekommen, also die Ticks kamen dann manchmal wieder, vor allen Dingen, wenn sie sehr viel Zucker, wenn die Schwelle vom Zucker übertrieben war. Aber leider sind jetzt zu dem Ticks Zwänge gekommen und das ist für mich noch schlimmer und ihre Zwangsstörungen sind sie hat viele Zwangsgedanken und auch Zwangshandlungen. Wir sind jetzt auch in der Beratung, das heißt erstmal, das sind jetzt mein Mann und ich zu der Beratungsstelle gegangen und da wurde mir eben auch schmerzhaft bewusst, dass anscheinend ich einen großen Teil dazu beitrage. Und ich wollte jetzt, meine Frage war, ist das wirklich so, dass die Zwänge und die Ticks im engen Zusammenhang stehen?
Ja, gewiss doch. Im übelsten Fall kommt dann eben nachher eben eine Zwangsneurose, eine Zwangsstörung dabei heraus. Also wie alt ist Ihre Tochter denn jetzt und wie sehen die Zwangsstörungen aus, bitte?
Dann will ich jetzt nicht anfangen zu weinen. Also Ihre Zwangsstörungen sind vor allen Dingen auch Gedanken, ja, und Sie musste immer zum Beispiel Sachen sagen wie, Mama, ich muss, es tut mir leid, dass ich das jetzt im Radio sage, aber wir können auch solche Sachen ansprechen. Ich muss immer Arschloch, ich muss gleich Arschloch zu Gott sagen. Mhm. Und wir haben ein sehr moralisches Verhalten hier. Es wird Gott sehr viel Wert gelegt, richtig. Aber wir haben sehr schnell erkannt, hier scheint ein Problem zu liegen, dass sie dort derart einen Druck hat, das sagen zu müssen. Sie muss es da nicht sagen, aber sie hat das Gefühl, sie müsste es sagen. Ja. Das waren diese Zwangsgedanken. Oder dass sie ständig jemanden schützen muss. Ja, ihren Teddybären, jetzt haben wir einen neuen Hund, der erleichtert übrigens die Situation hier sehr, aber jetzt muss sie ständig ihren Hund schützen und muss sich dafür dann zum Beispiel unter den Tisch setzen. In der Schule setzt sie sich immer wieder unter den Tisch, weil sie dann denkt, sie würde ihren Hund schützen. Oder sie muss ständig die Türe, muss ich zumachen, oder sie will, dass ich sie zumache, weil sie hat in Gedanken das Gefühl, sie würde dann den Hund einklemmen. Oder sie muss unter der Tasse immer wegpusten, weil sie denkt, sie würde dann ihre Freundin einquetschen. Es sind so viele Facetten und wenn einer aufhört, fängt der nächste an.
Also Ihre Tochter wird sicher ein ganz fruchtbarer Fall für einen sehr guten Psychotherapeuten, Kinderpsychotherapeuten sein, der auch also tiefen wo sind Sie denn, wo ist Ihr Ort, bitte?
Bei Landsberg.
Bei Landsberg, ja. Also ich würde Ihnen einfach sagen, lassen Sie uns das nochmal im Einzelnen weiter besprechen. Sie dürfen mich gerne anrufen abends, ja, nach 20.30 Uhr, 058-123-666, dass ich Ihnen dann noch vielleicht nochmal den einen oder den anderen Therapeuten sage. Jetzt für die Sendung möchte ich als erstes sagen, bitte, bitte, Liebe, machen Sie sich doch jetzt keine bösen Schuldgefühle. Sie haben das Beste für Ihr Kind gewollt und Sie haben in vieler Hinsicht auch Ihrem Kind zu ganz viel verholfen. Es hat nur hier jetzt in dieser Hinsicht mindernde, seine Lebensfreude, seine Schaffenskraft mindernde Schwierigkeit. Es ist weder verrückt, noch ist das Kind geisteskrank, noch ist sonst irgendetwas mit dem Kind los. Und Sie sind ganz gewiss, deswegen mache ich ja diese Sendungen, nicht diese Eltern, die sich besonders viel Mühe geben, was eben einfach nur daran liegt, dass nicht im Bewusstsein ist, dass man hier sogar des Allerbesten zu viel machen kann. Dass man es eben ganz besonders, das ist das Tragische an dieser Sache. Und ich möchte Sie einfach nur über den Kopf streicheln, Entschuldigung bitte, weil ich so mit Ihnen mitleide und mit diesen Störungen, die dabei entstehen. Aber Sie dürfen mich gerne noch mal anrufen, es ist ein direkter Zusammenhang. Und der Zucker, der ist dann in der frühen Kindheit einfach ein Ablenkungsobjekt gewesen. Und dieses Ablenken, das hat an dieser Stelle erst einmal außerordentlich beruhigend gewirkt. Dass da jetzt auch etwas geschah, dass etwas Besonderes für das Kind gemacht wurde. Sie anderen aßen ja weiter den Zucker. Nicht? Aber es wurde jetzt etwas Besonderes für das Kind gemacht. Und dieses Besondere war nicht eigentlich der Zucker, was hätte gemacht werden sollen, sondern das Besondere war das Freilassen dieses kleinen Mädchens, dass es jetzt so spielt, wie es spielen will. Und wenn sie auch mit ihren kleinen Puppen unentwegt scheißen spielt zum Beispiel und die immer wieder aufs Klo setzt und dergleichen, was ihnen dann zum Beispiel nicht gefällt, dass sie dann das trotzdem tolerieren und dass sie tolerieren, dass sie auch nochmal in die Hose macht oder auch nochmal eben das Bett voll macht und dergleichen mehr. Nicht, das sind diese Dinge. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben, Erziehen, Lernen, und sehr viel Wert auf diese Phase der Selbstbehauptung gelegt. Also wenn sie dann nachher wundervolle Enkel haben, und das werden wir schon hinkriegen. Nicht, ich werde Ihnen versuchen, in Landsberg Adressen zu sagen von Therapeuten, die solche Störungen heilen können. Das ist eine Störung, die von Leuten, die also wirklich ein tiefes psychologisches Wissen haben, eine Möglichkeit, auch diese Störungen voll in den Griff zu kriegen. Ja?
Ja, vielen Dank, Frau Petergen. Ich finde das sehr, sehr mutig, dass Sie angerufen haben.
Ja.
Und wir machen alle Erziehungsfehler. Und genau, ich wünsche Ihnen wirklich da ganz viel Mut und dass Sie das auch hinbekommen mit Hilfe. Vielen Dank und auf Wiederhören. Eine letzte Hörerin hat sich aus Österreich gemeldet. Ich darf Sie begrüßen.
Ja, grüß Gott, da spricht Frau Kelle. Ich habe das ähnliche Problem mit meiner Tochter. Sie ist 9 Jahre und ist sehr ein sensibles Mädchen. 9 Jahre. Und sie ist von Anfang an ein sehr sensibles und ein sehr lang. Also sie ist so kuschelig und braucht ganz viel Zeit für alles und hat war ganz, also bis zu 7 Jahren, da haben wir dann einmal einen Unfall gehabt, dass ist jemand hinten aufgefahren und von da an hat es dann angefangen. Also eine spätere Zeit, wo sie dann immer Angst gehabt hat, dass mit uns was passiert. Also sie hat dann immer, es könnte da jemand sein, es könnte da jemand sein und sie wegnehmen von uns. Ja. Und dann hat sie auch immer wieder die Frage gestellt, ob sie wohl wirklich unser Kind ist, ob sie nicht adoptiert ist. Also ganz so massive Existenzangst hat sie dann entwickelt. Ja. Und jetzt? Also sie ist dann immer in so Schüben gekommen, dann war es wieder besser. Sie war aber immer fröhlich, gespielt und also ganz normal. Nur am Abend hat sie dann die letzte Zeit immer, sie kann nicht schlafen, sie hat Angst, dass sie irgendeine Krankheit bekommt. Und da waren auch ein paar Vorfälle. Also unser Pfarrer ist gestorben, weil sie ist Ministrantin und hat ihn sehr gemocht und das war ganz plötzlich. Und jetzt hat sie Angst, dass sie auch sowas bekommt zum Beispiel. Und immer immer wieder Ängste. Und
An sich ist die Angst ja nichts Böses, nicht? Wir kriegen alle Angst. Wenn wir einen Auffahrunfall haben, wie Sie ihn hatten, nicht? Dann kriegen alle, ob wir wollen oder nicht, ob wir noch stark sind oder schwach oder klein oder groß, nicht? In dem Augenblick, wo jetzt eine Bedrohung unseres Lebens passiert und wenn der Knall schon, merken wir, dass jetzt eine Bedrohung kommt, dann setzt sich automatisch in uns die Nebenniere in Gang, schüttet das Adrenalin aus, der Blutdruck jagt hoch, damit wir weglaufen, damit wir uns wehren. Wir haben also die Angst als ein Lebensschützer. Die Angst wird ausgelöst, damit wir uns aus der Gefahrenquelle wegbewegen. Ja, ganz automatisch, ganz egal, was passiert. Also wieder die blinde Natur reagiert auf Lebensbedrohung, schon beim Regenwurm, genauso wie bei uns und genauso wie bei ihrer kleinen Tochter auch. Das ist ein allgemeines Naturgesetz, das bekannt sein muss. Und so, und jetzt ist ihre kleine Tochter aber, weil sie kein Regenwurm ist, sondern ein Mensch mit einem schon ziemlich gut ausgebildeten Gehirn, hat das Kind jetzt ins Bewusstsein gekommen, das ist ja der Tod. Es könnte sein, dass dieser Unfall bewirkt hat oder bewirkt hätte, und das haben Sie ja bestimmt auch ausführlich dann geschildert, auch in Ihrem Beisein berechtigterweise allen geschildert, das hätte eben auch unser aller Tod sein können. Nicht? Und das ist nur ein Zeichen für die Sensibilität des Kindes, dass es daran jetzt so etwas wie eine Traumareaktion darauf, mit einer Traumareaktion antwortet. Nicht für ihre Sensibilität. Und das Wichtige ist im Grunde, ja, also Sie sind gläubig, haben Sie gesagt. Im Grunde muss man dagegen setzen, dass unser Herr für uns auferstanden ist, Osten, dass man sagt, weißt du, es gibt jemanden, der den Tod besiegt hat. Also wir können gar nicht sterben. Wir können alle gar nicht sterben, wenn wir nur schön und artig gerade vorausgehen und und diesem Herrn hinterhergehen. Dann dann ist der Tod nicht mehr der Schrecken, den wir dann alle haben. Und wir sind ja noch alle da und wir bleiben auch alle da. Wir sind in seiner Hand. Nicht? Also ich würde da mit einem Stück Glauben reagieren. Und wenn das sich wer einschleift, würde ich zu einer Traumatherapeutin gehen. Es gibt Menschen, die sind auf solche Traumata-Reaktionen, nicht die posttraumatischen Reaktionen, so wie wir das nennen, direkt ausgebildet. Nicht, wenn sie das Gefühl haben, sie kommt also von dem Schrecken vor dem Tod berechtigterweise nicht los, ich muss die dann das mit ihr noch ein bisschen abüben. Nicht, das lässt sich dann mit Verhaltenstherapie ein ganzes Stück abüben. Aber ich würde sie vor allen Dingen immer wieder in den Arm nehmen und sagen, meine Süße, wir sind ja alle. Da war der Schutzengel dabei. Stell dir das vor, der Schutzengel war da. Und du hast einen wunderschönen großen Schutzengel. Weißt du noch damals, wie du fast in die Grube gefallen wärst oder was? Da war dein Schutzengel auch da. Und ich habe auch schon immer erlebt, wie mein Schutzengel da ist. Solche Erzählungen können einem neuen Kind, besonders einem kleinen Mädchen, sehr gut helfen. Ja?
Ja, vielen Dank. Und
nehmen
ich
Sie
hoffe,
mal den Schutzengel in Anspruch.
Ja, das werden wir tun. Vielen Dank für Ihre Frage und alles Gute Ihnen nach Österreich. Auf Wiederhören. Ja, die Zeit ist zu Ende. Die Anrufkette könnte noch ewig weitergehen.
Ja,
aber es geht ja auch weiter mit dieser Sendereihe. Die nächste findet am 24. Juli statt. Und dann geht es darum, beziehungsfähig zu werden. Frau Mewes, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier zu Gast waren und wieder unsere Fragen beantwortet haben und uns wieder auch ein Stück auf die Natur zur Natur und zu mehr Natur auch verholfen haben, wenn es heute um das Thema verhaltensauffällige Kinder fördern ging, nämlich bis hin zur Lebensfreude, bis ins hohe Alter. Das wünschen wir uns eigentlich alle und das wünsche ich Ihnen auch weiterhin. Vielen Dank, Frau Mewes.
Ja, danke schön, Frau Engert.
Für weitere Anfragen können Sie gerne auch unseren Hörerservice nutzen. Den erreichen Sie unter der 08328 921 110. Weitere Kontaktdaten finden Sie dann auch auf der Homepage unter www.horeb.org. Unter dem Tagesplan und dieser Sendung gibt es noch weitere Informationen. Wenn Sie diese oder eine andere Sendung noch einmal hören möchten, dann gehen Sie doch in unser Podcast-Angebot. Da können Sie sich dann die Sendungen, die bereits gelaufen sind, noch einmal herunterladen und in Ruhe anhören. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.